In einer Sammlung von Gedichten, die im Dritten Reich erschienen, ist die Lorelei abgedruckt mit dem Zusatz Verfasser unbekannt.
Es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es dieses Buch gegeben hat.
So dass man wirklich davon ausgehen muss, es handelt sich um ein Gerücht.
Es kann zum Beispiel sein, dass ich ein Gerücht für wahr erkläre, weil ich gerne dran glauben will. Und dann gebe ich nur das weiter, was das Gerücht eben bestätigt.
1935 schrieb der Literaturwissenschaftler Walter Behrendtsohn in einer Studie über die Wirkungsgeschichte Heinrich Heines in Skandinavien die folgenden Sätze.
Gegenwärtig herrschen in Deutschland die Anhänger des Rassenwahns. Die Denkmäler Heines werden entfernt, seine Bücher verbrannt und verboten, sein Name in den Bann getan, obwohl man, in grober Unwissenheit, manchmal seine Verse im Kampf verwendet. Die Lorelei in seiner Fassung wird weiter abgedruckt und gesungen, aber darunter steht Verfasser unbekannt.
Behrendtsohn schrieb sein Heine-Buch im dänischen Exil, wohin nur wenige gesicherte Informationen aus Nazi-Deutschland drangen. Von den hier geschilderten Sachverhalten trifft nur der erste zu, die restlose Entfernung aller deutschen Heine-Denkmäler. Der Rest sind Vermutungen und Gerüchte. So wurden Heines Bücher bis zum Jahr 1935 in Deutschland weder verbrannt, ein solches Schicksal widerfuhr vorwiegend den Werken zeitgenössischer Autoren, noch waren sie verboten. Das geschah erst nach 1940. Was aber ist mit der Lorelei und der Verfasser-Unbekannt-Geschichte? Die Nazis, so heißt es, hätten auf Heines als so urdeutsch-romantisch empfundenes Lorelei-Gedicht nicht verzichten mögen, schon gar nicht in der beliebten Vertonung Friedrich Silchers, und deshalb hätten sie das Gedicht des als jüdisch und undeutsch gebrandmarkten Autors generell mit dem Verweis Verfasser unbekannt abgedruckt. Diese Geschichte hält sich bis in unsere Tage. In nahezu jeder Heine-Ausgabe nach 1945 kommt sie vor. Wer sich mit Heine beschäftigt, kann ihr überhaupt nicht entgehen. Von der Heine-Forschung aber wird die Geschichte schon seit langem angezweifelt, denn bis heute ist kein einziges Buch aus der Zeit des Nationalsozialismus mit dem Verfasser-Unbekannt-Verweis gefunden worden. Bernd Kortländer, Leiter des Heinrich-Heine-Instituts in Düsseldorf, glaubt auch nicht daran, dass das noch jemals geschehen wird.
Mindestens seit 20 Jahren suchen wir danach und es ist uns bisher kein einziger Beleg unter die Finger gekommen, sodass man wirklich davon ausgehen muss, es handelt sich um ein Gerücht.
Aber wenn alles nur ein Gerücht ist, warum hat es sich so lange gehalten? Wie ist es überhaupt entstanden und ist es wirklich sicher, dass es nie ein entsprechendes Buch gegeben hat? Für Bernd Kortländer ist die Existenz eines solchen Buches schon alleine deshalb unwahrscheinlich, weil ja auch in Nazi-Deutschland noch jeder wusste, dass die Lorelei von Heine ist.
Heine ist auch während der gesamten NS-Zeit noch in Antiquariaten vorrätig gewesen. Er wurde auch noch in den Buchhandlungen vorgehalten, zumindest bis zum Kriegsausbruch. Die Vorstellung, dass Heine völlig verschwunden sei aus dem deutschen Bücherregalen, das ist eine völlige Fiktion, ja. Wie alle diese Vorstellungen von so einem monolithischen NS-Zeit, als wenn da mit einem Mal der Vorhang runtergeht und alle Bücher verschwinden, wie soll das gehen?
Offiziell aber wurde Heine totgeschwiegen. Bibliothekare schnitten seine Gedichte aus Anthologien heraus, bei Vertonungen wurde nur noch der Name des Komponisten genannt und aus Schule und Hochschule waren Heines Werke komplett verbannt. Aber könnte der Verfasser-Unbekannt-Verweis denn dann nicht vielleicht wenigstens in einem Schulbuch vorgekommen sein? Die Buchhistorikerin Britt Hopmann von der Universität Leiden in den Niederlanden hat nach einem solchen Schulbuch gefahndet, bislang ohne Erfolg.
Wenn man annehmen würde, dass diese Veränderung, nämlich von Heinrich Heines Namen unter der Lorelei in Verfasser-Unbekannt, durchgeführt worden wäre, dann ist die einzige mögliche Annahme meiner Ansicht nach, dass ein einziger Schulbuchverleger auf persönliche Verantwortung, aus persönlicher Motivation heraus diese Anpassung gemacht haben könnte in einem Nachdruck eben eines Schulbuchs, was sowieso schon in den Jahren davor benutzt worden war.
Das ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Dagegen spricht auch die seinerzeitige Lage auf dem deutschen Schulbuchmarkt. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verharrte die Branche erst einmal in einer Art Schockstarre, da sowohl Käufer als auch Verleger erwarteten, dass bald ohnehin das ganze Sortiment erneuert werden müsse.
Wenn man weiß, dass ja 1934 das Jahr der Krise war und man versuchte, so wenig wie möglich nachzudrucken, um einfach keine Mittel zu verschwenden, dann würde man annehmen müssen, dass es den Nachdruck, wenn es den gab, nur in sehr kleinen Stückzahlen gab. Also es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es dieses Buch gegeben hat.
Die schönste Jungfrau sitzt dort oben wunderbar.
Geht man davon aus, dass die ganze Verfasser-Unbekannt-Geschichte auf einem Gerücht basiert, dann handelt es sich zumindest um ein extrem erfolgreiches Gerücht, dessen Verbreitungsgeschichte eine exemplarische Untersuchung wert ist. Dabei kann die moderne Gerüchteforschung helfen. Ursprünglich ein Spezialgebiet von Soziologie und Psychologie, hat die Gerüchteforschung in den letzten Jahren auch auf andere Disziplinen übergegriffen. Dr. Heiner Schumacher ist Wirtschaftstheoretiker und arbeitet in der Abteilung Mikroökonomie und Management der Frankfurter Universität. Die sogenannte Experimentalökonomie geht davon aus, dass Gerüchte auch im Wirtschaftsleben eine starke Rolle spielen. Sie beschäftigt sich mit den Prozessen, die eine falsche Information am Leben erhalten.
Bei den meisten Gerüchten ist es ja so, dass sie ein ganz starkes Bedürfnis bedienen. Es gibt Leute, die daran glauben, dass sie aus dem Verlauf eines Aktienkurses schließen können, wie sich die Aktie weiterentwickelt. Sie sind dann auch bereit, die Logik etwas zurückzustellen und daran zu glauben. Und sobald man erstmal einen solchen Mechanismus, ein solches Gerücht geschaffen hat, kann es ja verbreitet werden.
Aber wie verbreitet sich eine solche nicht überprüfbare Information? Im Fall der Verfasser-Unbekannt-Geschichte ist der Ausgangspunkt in Walter Berenssohns Heine-Buch von 1935 zu sehen. Berensohn autorisierte die Geschichte gewissermaßen für den späteren Gebrauch. Keinesfalls aber ist er auch der Urheber des Gerüchts. Der ist, wie sich das für ein gutes Gerücht gehört, nicht mehr zu ermitteln. Man kann sich ihm nur annähern. Buchhistorikerin Britt Hopmann.
Es gibt durchaus frühere Texte, die die Verfasser-Unbekannt-Geschichte behandeln, als Berenssohn. Diese Texte sind erschienen in Zeitungen, sowohl Blätter, die populär waren in Immigrantenkreisen, als auch in der ausländischen Presse.
Die früheste auffindbare Meldung erschien am 11. November 1934 im Neuen Vorwärts in Prag, der Exilausgabe des Zentralorgans der deutschen Sozialdemokratie. Die Meldung hat eher den Charakter einer Randbemerkung und provoziert geradezu spätere Ausschmückungen.
In einem bayerischen Schullesebuch findet man die Lorelei, Verfasser unbekannt. Sie stehlen, aber nach dem Rasseprinzip.
In dieser kurzen Meldung ist eigentlich auch die Saat zu den ganzen späteren Meldungen. Zum Beispiel, dass es um ein Schullesebuch geht. Das gibt es dann in einigen Abwandlungen, auch in sehr vielen späteren Meldungen. Und dass die Lorelei mit dem Zusatz Verfasser unbekannt versehen worden ist. Was verloren geht, ist, dass es ein bayerisches Schullesebuch ist. Also es wird dann später generalisiert.
Und das auch in der ausländischen Presse, die zur antideutschen Gegenpropaganda bläst und mit Spott über die vermeintliche Nazi-Posse herzieht. So erfuhren zum Beispiel die Leser der deutschen Ausgabe von L'Humanité, des Tagesorgans der französischen Kommunisten, am 12. Januar 1935:
Die englische Presse hat zur Freude entdeckt, dass in den deutschen Schulbüchern neuerdings die Lorelei als von einem unbekannten Dichter angeführt wird. Die konservative Morning Post widmet der Lorelei einen ganzen Leitartikel. Sie ist sehr unzufrieden mit der Lösung vom unbekannten Dichter. Das sei nicht mutig. Deshalb schlägt sie Herrn Rosenberg vor, er solle in kommenden Auflagen drucken lassen, die Lorelei von Adolf Hitler.
Die Gerüchteküche ist ins Brodeln gekommen. Aus einem bayerischen Schulbuch sind die deutschen Schulbücher im Allgemeinen geworden und hinter allem steckt angeblich kein geringerer als Hitlers Chefideologe für Erziehungsfragen, Alfred Rosenberg. Um ein Gerücht zu verbreiten, bedarf es eines Netzwerkes von Menschen, die miteinander kommunizieren. Das können Analysten an der Börse sein, aber auch, wie im Fall der Verfasser-Unbekannt-Geschichte, die deutschen Exilschriftsteller unter denen das Heine-Buch von Walter Berenson eine große Verbreitung fand.
Wenn wir eine Gruppe betrachten, dann muss in so einem Netzwerk ein Gerücht von vielen Leuten weitergegeben werden, damit es auch viele Leute erreicht. Wenn ein Gerücht sehr gut in das Weltbild dieser Leute passt, dann wird es sehr oft weitergegeben und erreicht sehr viele Leute. Also bei dem konkreten Fall von der Lorelei, wenn die Leute davon überzeugt sind, dass die Nationalsozialisten so etwas gemacht haben, dann passt es ja sehr gut in deren Weltbild. Insofern ist es eine gute Geschichte, die sie gerne weitergeben.
Gerade unter den deutschen Exilliteraten in Paris gab es eine ganz bewusste Bezugnahme auf Heine.
In Heinrich Heine sehen wir antifaschistischen Schriftsteller einen unserer lebendigsten Lehrmeister.
Das schreibt Oskar Maria Graf, und Heinrich Mann wird noch deutlicher, wenn er Heine als die verbindende Identifikationsfigur der exilierten Literaten beschreibt.
Heine hat uns im Voraus gerecht, da er das meiste, was über das Land in seinem jetzigen Zustand zu sagen ist, schon damals gesagt hat. In einer Sprache, wir hätten keine zeitgemäßere.
Der Glaube an die Verfasser-Unbekannt-Geschichte stärkt auch den Zusammenhalt innerhalb der Exilantengruppe, die nur über unvollständige Informationen aus der Heimat verfügt und von daher ohnehin aufs Spekulieren angewiesen ist.
Gerüchte, die haben auch eine soziale Funktion. Ich fühle mich dann mit dem verbunden, der mir ein Gerücht weitergesagt hat oder dem ich das mitteile. Insofern werden halt hauptsächlich Dinge kommuniziert, die uns beide irgendwie verbinden. Und jemand, der dann auf nicht so viel Information zugreifen kann, der hat dann auch keinen Anreiz mehr, groß den Wahrheitsgehalt dieses Gerüchts zu überprüfen. Ich denke, das hat entscheidend zu dem Erfolg dieses Gerüchts beigetragen.
Zu einem erfolgreichen Gerücht gehören zwei Dinge. Eine gewisse Plausibilität, die Geschichte muss möglich sein können, und ihr Inhalt darf nicht zu wichtig, aber auch nicht zu unwichtig sein. Ein erfolgreiches Gerücht taugt nicht zur Schlagzeile. Beide Voraussetzungen sind im Fall der Verfasser-Unbekannt-Geschichte gegeben. Bernd Kortländer, Leiter des Heinrich-Heine-Instituts.
Also es gibt einen Kern, Heine ist verboten, man darf ihn zumindest in der Schule nicht mehr behandeln. Die Lorelei kann man jetzt nicht von heute auf morgen aus allen Köpfen und aus allen Liederbüchern und so weiter entfernen, also insofern ist sie noch da. Es gibt diese Formulierung Verfasser unbekannt in anderen Zusammenhängen. Es gibt also, sagen wir mal, Versatzstücke, die durchaus realistischen Hintergrund haben, die jetzt so zusammengebaut werden. Und dann hat man so eine Geschichte daraus gemacht und die war eben so schön und offenbar so eindrucksvoll für viele Menschen, dass sie immer weitererzählt wurde.
Und das auch noch nach dem Krieg. Jetzt ist das Gerücht erst recht nicht mehr aus der Welt zu kriegen. Niemand kommt auf die Idee, seine Glaubwürdigkeit zu hinterfragen. Gerüchteforscher Heiner Schumacher von der Frankfurter Universität sieht darin vor allem ein psychologisches Phänomen.
Je öfter ich ein Gerücht höre, desto eher bin ich bereit, daran zu glauben. Wenn ich Informationen sammle und ich bekomme dieselbe Information von vielen Stellen, dann wird diese Information plötzlich für mich wahr. Der Grund dafür kann ganz einfach sein. Etwas, was ich oft höre, an das kann ich mich auch öfters erinnern. Ja. Und wenn ich dann Dinge höre, die dem nicht entsprechen, dann bin ich eher bereit, diese zu ignorieren.
Die Verfasser-Unbekannt-Geschichte wird zu einer Art Gründungsmythos der Heine-Rezeption in der Bundesrepublik Deutschland. Wie schon im Krieg erfüllt sie auch jetzt eine soziale Funktion, aber die hat sich gewandelt.
Es entlastet ja denjenigen, der erzählt. Er kann sagen, ja, ich wusste ja, das war von Heine, aber es stand im Verfasser unbekannt und ich konnte eben diesen Trick der Nazis durchschauen, weil ich Heine kannte und so. Also es gibt so eine gewisse Entlastungsfunktion, wenn man diese Geschichte erzählt, von dieser Schuld, dass man sich nicht intensiv mit Heine beschäftigt hat. Ich glaube, dass sie deshalb auch so gerne und so viel erzählt wird.
Wenn ich sie jetzt gelesen hätte als Zeitgenosse, dann denke ich mal schon, dass ich das einfach geglaubt hätte.
Also für mich ist diese Geschichte völlig plausibel. Ich würde daran glauben.